Willkommen zu diesem Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Die Vertreter der entstehenden Selbstverwaltung der südirakischen Stadt Basra haben heute dem tschechischen Premierminister Wladimir Spidla einen Brief geschickt. Darin bitten sie um eine schnelle humanitäre Hilfe für die Region, in der ca. 4 Millionen Menschen leben und wo eine humanitäre Katastrophe droht. Über das Schreiben wurden die Journalisten heute von Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík, von der tschechischen Botschafterin in Kuwait Jana Hibáčková und von Khalaf Manji aus Basra informiert, der mit der Botschafterin über die Stationierung des tschechischen Feldlazaretts in der Region verhandelt. Die Entsendung des Feldlazaretts muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Die Botschafterin verhandelt mit den Vertretern des künftigen Rathauses in Basra über die konkrete Hilfe aus Tschechien. Am dringendsten waren Trinkwasser und Medikamente gebraucht. Hibáčková zufolge ist es jetzt endgültig klar, dass das Feldlazarett in Basra stationiert wird. Vor allem am Transport der humanitären Hilfe könnte sich mit der Zustimmung des Parlaments auch die tschechische Anti-Arbeitswaffenabwehreinheit beteiligen, die in Kuwait stationiert ist. In der ersten Lesung befasst sich heute das tschechische Abgeordnetenhaus mit der Gesetzesnovelle zur Verkürzung der Wehrpflicht von 12 auf 6 Monate. Der Vorschlag des Senats, die Wehrpflicht auf 9 Monate zu verkürzen, steht nicht auf der Tagesordnung. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík setzte sich unlängst für eine dritte Variante ein, durch die geplante Errichtung einer Berufsarmee zu beschleunigen. Das Rauchverbot in öffentlichen Räumlichkeiten, eine bestimmte Beschränkung des Tabak- und Alkoholverkaufs, sollen ab Januar des nächsten Jahres mit dem Gesetz eingeführt werden, mit dem sich das Abgeordnetenhaus heute in der ersten Lesung befasste. Der Gesetzentwurf wird jetzt in den Parlamentsausschüssen erörtert und in einigen Monaten werden die Abgeordneten über das Gesetz abstimmen. Im Gesetz wird mit dem Rauchverbot beispielsweise in Theatern, Kinos, Sporthallen, Warteräumen, aber auch an den Bahnsteigen und in öffentlichen Gebäuden gerechnet. Tabakprodukte dürfen dem Gesetz entsprechend nur in spezialisierten Geschäften, an den Tankstellen und in Unterkunftseinrichtungen verkauft werden, wo keine Kinder wohnen. Ähnlich soll auch der Verkauf von Alkoholgetränken beschränkt werden. Präsident Václav Klaus besucht heute in Begleitung seiner Frau Livia drei ehemalige Kreisstädte der Region Karlovy Vary, Karlsbad, Cheb, Eger, Sokolov, Falke und Falkenau. Nach dem Besuch in Südböhmen vor 3 Wochen geht es hierbei um die bereits 2. Visite des Präsidenten in einem Landkreis der Tschechischen Republik seit seinem Amtsantritt. Anfang März dieses Jahres, zum Auftakt der 2. Reise, ist ein Treffen von Václav Klaus mit Einwohnern von Cheb auf dem Marktplatz dieser westböhmischen Stadt und anschließend eine Diskussion mit Schülern des hiesigen Gymnasiums vorgesehen. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm von Radio Prag begleitet Sie jetzt Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Hier die Themen zu unserer heutigen Sendung. Václav Klaus reiste zum ersten Mal als tschechischer Präsident zu einem offiziellen Besuch in Deutschland. Die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit in Kuwait ist wohl auf und zu weiteren Einsätzen bereit. Und in unserer Serie Meinungen tschechischer Persönlichkeiten zum Irakkrieg kommt heute Tomáš Proja, der Chef der humanitären Organisation Mensch in Not, zu Wort. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Medienspiegel hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Am Donnerstag absolvierte der tschechische Präsident Václav Klaus einen eintägigen Arbeitsbesuch in Berlin. Es handele sich dabei um die erste Deutschlandvisite von Klaus seit seiner Wahl zum Staatsoberhaupt. Gerald Schubert war unter den ihn begleitenden Journalisten und hat das Geschehen nachfolgend zusammengefasst.
Ein Treffen mit dem deutschen Außenminister Joschka Fischer, eines mit Bundespräsident Johannes Rau, eines mit Kanzler Gerhard Schröder, schließlich auch eines mit Ex-Kanzler Helmut Kohl und zum Abschluss ein Spaziergang durch die deutsche Hauptstadt inklusive Führung durch die Berliner Gedächtniskirche. Das waren die wesentlichen Programmpunkte des eintägigen Besuches von Václav Klaus in Berlin. Die Hauptthemen waren freilich die bilateralen Beziehungen im Lichte des bevorstehenden EU-Beitritts und natürlich auch die Situation im Irak. Letztere birgt wohl weniger diplomatischen Zündstoff in sich, als man sich dieser Tage vielleicht bei einem tschechisch-deutschen Gipfeltreffen erwarten könnte. Denn gerade Klaus hat sich ja immer sehr distanziert zur Militäroperation gegen den Irak geäußert und kommt damit dem offiziellen deutschen Standpunkt wohl näher als die meisten anderen tschechischen Politiker. Was die bilateralen Beziehungen betrifft, die ja in letzter Zeit vor allem durch die Frage der sogenannten Beneš-Dekrete belastet gewesen waren, so wurden diese einhellig als die besten Beziehungen bezeichnet, die es zwischen den beiden Ländern je gegeben habe. Der deutsche Kanzler Schröder, der ja noch im Vorjahr einen Besuch in Prag wegen der diplomatischen Krise mit dem damaligen tschechischen Regierungschef Miloš Zeman abgesagt hatte, meinte dazu:
Die eine oder andere Irritation, die es gegeben hat, das ist in Wahlkampfzeiten gelegentlich so, werden wir in wirklich freundschaftlichem Geist überwinden. Das ist sowohl für den Herrn Präsidenten als auch für mich keine Frage. Und wir haben mit großem Respekt zur Kenntnis genommen, was der Herr Präsident Klaus am 15.03. zu den Fragen des bilateralen politischen Verhältnisses gesagt hat.
Václav Klaus hatte damals betont, die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg sei, ebenso wie zuvor die deutsche Besetzung der damaligen Tschechoslowakei, aus heutiger Sicht unannehmbar. Allgemein jedoch war man sich darüber einig, dass bei der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen vor allem Zukunftsfragen im Vordergrund stehen müssten. Und die gemeinsame Zukunft, die ist aller Voraussicht nach eine in der gemeinsamen Europäischen Union. Václav Klaus:
Wir haben in 2 Monaten, von heute haben wir ein Referendum. Ich bin ganz sicher, dass die Einwohner der Tschechischen Republik in diesem Referendum Ja sagen werden. Wir verstehen, wir fühlen, wir wissen, dass für uns keine Alternative zu dem EU-Beitritt oder EU-Mitgliedschaft ist.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Präsident Rau hatte Klaus zuvor aber einmal mehr auf die Ängste verwiesen, die er bezüglich einer allzu weitreichenden europäischen Integration hegt. Jene Ansicht ist aber bei Klaus nicht neu und auch auf dem internationalen Parkett wohlbekannt. Diesmal stand ohnehin das prinzipielle Ja Tschechiens zur EU im Vordergrund. Und in diesem Sinne verlief der Besuch des Präsidenten in diplomatischer Hinsicht reibungslos.
Die militärischen Auseinandersetzungen im Irak gehen ihrem Ende entgegen. Vereinzelt müssen die Armeen der alliierten Streitkräfte jedoch noch auf Heckenschützen und Splittergruppen des gestürzten Diktators Saddam Hussein achten. Die große Angst davor, dass sich der bisher unauffindbare Diktator in diesem Konflikt Massenvernichtungswaffen einsetzen würde, aber scheint sich verflüchtigt zu haben. Daher wird das in Kuwait stationierte 1. tschechoslowakische Anti-ABC-Waffenbataillon glücklicherweise aller Voraussicht nach auch nicht zur Bekämpfung dieser Waffen zum Einsatz kommen müssen. Ein Grund mehr in Erfahrung zu bringen, inwieweit dieses Bataillon nun abgezogen wird und wie es mit der Befindlichkeit der tschechischen Soldaten in Kuwait bestellt ist. Dazu suchte Radio Prag den zentralen Stützpunkt der chemischen Streitkräfte der tschechischen Armee im nordböhmischen Liberec-Reichenberg auf. Von Hauptmann Jirschi Mitbauer, dem kommissarischen Befehlshaber des Stabes der Garnison Liberec, erfahren wir, dass im Juni eine weitere Wachablösung der in Kuwait stationierten Einheit geplant sei, das Kontingent des Bataillons aber wieder heruntergefahren und die verbleibende Einheit ihre ursprüngliche Mission Enduring Frieden fortsetzen werde. Was macht eigentlich die Stärke der tschechischen Chemiewaffenspezialisten aus? Weshalb sind sie so gefragt und geeignet für diese Mission? Wollten wir von Hauptmann Mitbauer wissen.
Já samozřejmě jsem byl v Kuwaitu, absolvoval jsem tu první misi, kdy jsme vlastně si dělali to jméno, kdy to bylo.
Ich war selbstverständlich in Kuwait und war bei der ersten Mission dabei, bei der wir uns als 9. Bataillon einen Namen gemacht haben. Ich denke, die Spezifik unserer Einheit ist, dass sie über eine ziemlich gute Ausrüstung und Technik verfügt. Die Technik ist wirklich modern und sichert eine ganze Reihe von Tätigkeiten ab, wie das vergleichsweise bei den äquivalenten Einheiten der anderen Armeen nicht der Fall ist. Was den Grad der Ausbildung und Einsatz Vorbereitung betrifft, da stehen wir mit den Einheiten der anderen NATO-Armeen in etwa auf einer Stufe. Unsere Einheit ist ein toll eingespieltes Kollektiv, das niemanden extra von sich überzeugen muss, denn die Soldaten arbeiten selbstständig und wissen genau, was sie zu tun haben.
Nun waren und sind die tschechischen Soldaten länger als vorher geplant in Kuwait stationiert. Gab es während der Kriegshandlungen nicht auch diffizile Situationen zu überstehen? Fragten wir Hauptmann Mitbauer.
Ich denke, dass die Soldaten dort ihre Aufgaben gut beherrscht haben und ich glaube, das einzige Problem, das existierte, war die große Angst unter den zu Hause wartenden Familien. In den Medien erschienen Informationen, die nicht gerade zur Beruhigung beigetragen haben. So wurde von Bomben berichtet, die auf den Stützpunkt Doha gefallen seien. Es gab viele ungenaue Informationen, die natürlich für Unruhe sorgten. Genau dieses Problem galt es für die Soldaten zu lösen. Es wurden daher viele Telefonate mit der Heimat geführt, in denen berichtet wurde, dass nichts passiert sei, man außer Lebensgefahr ist und über viele weitere Dinge, auf die man hat reagieren müssen.
Heute haben wir in unserer Serie Meinungen zum Irakkrieg den Chef der humanitären Organisation Mensch in Not, Tomasz Poyer, um seine Meinung gebeten. Dagmar Kebolor hat sich mit ihm unterhalten.
Einleitend sagte Tomasz Poyer über den Irakkrieg: Tak já osobně nejsem a priori proti použití síly, protože si myslím, že vylučovat.
Ich bin nicht a priori gegen die Anwendung von Gewalt. Ich glaube, die Anwendung von Gewalt gegen Diktatoren, vor allem gegen die Schlimmsten unter ihnen auszuschließen, ist ein großer Fehler, denn es ist oft nur die Androhung der Gewalt, die sie verstehen, und daher die einzige Möglichkeit, wie man mit ihnen umgehen muss, um sie zu etwas zu zwingen. In diesem Krieg ist die Diplomatie gescheitert, und was dabei am schlimmsten ist, es kam zur Spaltung unter den westlichen Demokratien, ein Riss, der noch eine lange Heilung braucht.
Die Haltung der Tschechischen Republik in diesem Konflikt könnte ein wenig eindeutiger sein. Die Streitereien um die Entsendung eines Feldlazaretts seien oft beschämend, so Bojar. Auf der anderen Seite verstünde Bojar die Politik Tschechiens und er sehe keine große Tragödie darin. Was meint er aber aus der Sicht eines humanitären Helfers über die Rolle der UNO?
Ich hoffe stark, dass sich die UNO zusammenreißt und überlegen wird, wie dort eine humanitäre Katastrophe vermieden werden könnte und wie sie sich an dem Wiederaufbau des Landes, was jetzt wirklich das Wichtigste ist, beteiligen kann. Die Rolle der UNO könnte noch weiter geschwächt werden, aber ich hoffe, dass das Gegenteil eintreten wird, wie es auch Kofi Annan angedeutet hat, nämlich, dass sich eine positive Rolle für die UNO finden lässt, was zur Stabilisierung der Situation vor Ort und zum Wiederaufbau des Landes nach den langen Jahren von Saddams Diktatur beitragen würde.
Abschließend fragte ich Herrn Bojar, ob die humanitäre Organisation Mensch in Not plant, im Irak aktiv zu werden.
Wir entsenden am Wochenende einen Vertreter in die Region. So wie wir es schon in Afghanistan, Tschetschenien und bei den Balkaneinsätzen gemacht haben, werden wir uns eine Region im Irak aussuchen und dort helfen, das Schulwesen oder aber das Gesundheitswesen aufzubauen. Wir werden einen Ort aussuchen, der ohne andere Hilfe bleibt, und dort wollen wir dann langfristig tätig sein.
Bereits zum 13. Mal wurde Prag für 5 Apriltage zum Regen-Literaturschauplatz. Bedeutende Vertreter der Gegenwartsliteratur, wie beispielsweise Amos Oz, Arundhati Roy oder der jüngste Träger des amerikanischen Pulitzerpreises, Jeffrey Eugenides, haben sich den Festivalbesuchern im Theater Minor zur Diskussion gestellt. Unter den Intellektuellen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern war auch der renommierte Literaturhistoriker Peter Demetz. Näheres zum diesjährigen Prager Schriftstellerfestival nun von unserer freien Mitarbeiterin Luzi Trahonowska.
Peter Demetz gehört seit Jahrzehnten zweifelsohne zu den unermüdlichsten Vermittlern der tschechischen Literatur im Ausland. Seine Dissertation, die er 1948 über Kafka verfasste, zählt zu den ersten Werken des inzwischen umfangreichen Kafka-Kanons. Im Rahmen des diesjährigen Prager Literaturfestivals nahm Peter Demetz an einer der lebendigsten Festivaldiskussionen teil. Ihr Thema waren die sogenannten Benesch-Dekrete, über die gemeinsam mit Professor Demetz andere tschechische, deutsche und österreichische Intellektuelle sprachen. In einem Interview, das ich anschließend mit Peter Demetz führte, habe ich seine wichtigsten Standpunkte zu den sogenannten Benesch-Dekreten festgehalten.
Nein, ich muss sagen, dass Benesch-Dekrete... Ich habe unlängst erst darüber was geschrieben, in Wien. Ich finde schon, dass man darüber reden soll. Vor allem müsste man das, erstens müsste man es depersonalisieren. Ich meine, der Benesch kam zu den Benesch-Dekreten ganz zum Schluss. Nicht? Der hatte ja nie die Absicht, die Benesch-Dekrete zu formulieren. Das ist ein langer historischer Prozess, der damit zusammenhängt, dass er paradoxerweise die Integrität der Tschechoslowakischen Republik und dieses Erbteil von Masaryk retten wollte und zum Schluss keinen anderen Weg sah, als sich den Sowjetrussland zu verschreiben. Nicht? Aber er hat ja lange gezögert. Ich meine, man darf nie vergessen, dass das Problem der Vertretung der Deutschen im Londoner Staatsrat, das wird übergangen heute. Das waren lange Auseinandersetzungen. Naja, das war das Problem von unseren Genossen wieder, nicht? Aber da war die Gefahr, dass Benesch wieder Ja sagt. Zum Schluss war er ein Ja-Sager. Und ich meine, er war ein kranker Mann, aber er ist von einer Falle in die andere getappt.
Soweit Peter Demetz. Das ausführliche Gespräch mit ihm hören Sie am 13. April und in unserem Kultursalon. Und nun wieder eine neue Folge unseres kleinen Tschechisch-Sprachkurses.
Vielleicht haben Sie es bei einem Tschechienbesuch bemerkt. Die Tschechen sind Hundeliebhaber. Und darum soll sich im heutigen Sprachkurs alles um der Tschechen liebstes Haustier drehen, den
Pes.
Hund.
Pes.
Liebevoll auch
Pejsek.
Hündchen.
Pejsek.
Genannt. Ein weiblicher Hund wird als
Fena
bezeichnet. Ein Welpe als
Štěně.
Der beliebteste Hund war lange Zeit der
Jezevčík.
Dackel.
Jezevčík.
Aber inzwischen sind auch hier sogenannte
Bojoví psi.
Kampfhunde.
Bojoví psi.
In Mode. In Städten sollen
psi,
so lautet der Plural von Hunden auf Tschechisch,
psi
am
Vodítko,
der Hundeleine,
Vodítko,
geführt werden. Doch viele Hundebesitzer halten sich nicht daran. Und so kam es, dass meine Kinder lange dachten, dass
neboj se
Hund auf Tschechisch heißt.
Neboj se
heißt allerdings keine Angst, womit Hundebesitzer, die ihre Hunde
psi
frei herumlaufen lassen, ängstliche Kinder beruhigen. In öffentlichen Verkehrsmitteln sollten Hunde nicht nur an der Leine
Vodítko
sein, sondern auch ein
Náhubek
Maulkorb
Náhubek
tragen. Wenn ein Hund beißt, so heißt dies
Kousat
beißen.
Kousat.
Aber die meisten Hundebesitzer werden beteuern, dass ihr Hund
Nekouše
nicht beißt.
Nekouše.
Bellt ein Hund, so sagt man auf Tschechisch
Štěkat
bellen.
Štěkat.
Und dieses klingt so
Haf haf.
Kleine Kinder bezeichnen deshalb oftmals einen Hund auch als
Hafík.
Im Tschechischen gibt es übrigens ein Verb für das deutsche Gassigehen.
Venčit.
Dieses leitet sich vom Wort
ven,
draußen ab. Und dieses
Venčit psa
mit dem Hund Gassigehen führt in den meisten Städten zu großen Problemen. Sie werden es in Prag sicher schon bemerkt haben. Auf Schritt und Tritt muss man Acht geben, nicht in
Psivikale,
Hundehaufen,
Psivikale,
zu treten.
Příjemný pobyt,
angenehmen Aufenthalt wünschen Ihnen trotzdem
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Und das war's für heute von unserem Tagesecho und unserem Programm. Geht es nun weiter mit einer neuen Ausgabe unserer Sendreihe Medienspiegel von und mit Silja Schultheiß.
Herzlich willkommen nun bei Radio Prag zum Medienspiegel. Aus dem Studio begrüßt Sie Silja Schultheiß. Europäische Radiomagazine und die Zukunft des Mediums Kurzwelle. Darum geht es in dieser Sendung. Aktueller Anlass für Überlegungen zu diesen beiden Themen, Butters Treffen der Redaktionsleiter von 9 europäischen Auslandssendern, die seit längerem unter dem Motto Radio E zusammenarbeiten und sich Ende März in Prag trafen. Als Gast mit dabei war bei der regelmäßigen Tagung der Redaktionsleiter diesmal auch Gerard Fousier, seit Juli 2002 Leiter einer neuen Abteilung Europa-Projekte bei der Deutschen Welle. Er kam nach Prag, um den europäischen Kollegen seine Ideen für künftige europäische Gemeinschaftsproduktionen vorzustellen. Am Rande der Tagung bat ich ihn ans Mikrofon.
Was ich möchte, ist eine neue Form von Magazinen, wo ich sage, die Europäer kommen selber zu Wort. Und dann suche ich nicht unbedingt den deutschen Korrespondenten, sondern ich suche den Kollegen in einem europäischen Sender. Hättest du Lust, an einem solchen Magazin teilzunehmen? Und dadurch wird dieses Europa-Magazin europäischer, weil nicht nur die Meinung der Deutschen Welle, sondern die Meinung der verschiedenen Sender zusammengetragen wird. Das ist das eine Modell. Das andere Modell wäre, wir definieren bestimmte Rubriken, meinetwegen Umwelt, Kultur. Und wir sagen, bei uns ist Umwelt ein wichtiges Thema. Machen wir ein europäisches Umweltmagazin. Wir wollen wissen, sind die Probleme, die wir in unserem Land erörtern, dieselben Probleme, die die Deutschen, die die Engländer, die Rumänen haben. Und das wollen wir vergleichen. Und wenn einer sagt, nee, also Umwelt interessiert uns nicht, dann kann das eine intellektuelle Diskussion sein. Wie reagieren die Intellektuellen zum Beispiel auf den Krieg im Irak, um ein aktuelles Beispiel zu nennen?
Eine Gemeinschaftsproduktion dieser Art gibt es in Form der regelmäßigen Sendereihe Radio E bereits jetzt. In Zukunft will Gerard Fousier damit jedoch noch einen weiteren Sendebereich erschließen.
Wir wollen mit dieser Art von neuen Magazinen mit den europäischen Partnern ein Magazin herstellen auf Deutsch, das auch von den nationalen und lokalen Sendern in Deutschland gesendet wird. Für die Sender natürlich in Europa die große Chance, auch in Deutschland auf UKW gehört zu werden.
Ein Problem für die deutschsprachigen Auslandssender, mit denen die Deutsche Welle unter dem Dach von Radio E bereits regelmäßig zusammenarbeitet, sieht Fousier dabei jedoch in dem Sendeauftrag einiger Stationen.
Es gibt viele Stationen in Europa, die sagen, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, der uns zwingt, nur über unser Land zu reden. Dann haben wir also diese Idee vertieft und haben wir gesagt, ja langsam, nächstes Jahr am 1. Mai wird die europäische Familie etwas größer. Das heißt, die Grenzen werden fallen. Und wenn man keine Grenzen hat, da gibt es nicht nur das Land, sondern Europa. Es ist vielleicht die Zeit, in den jeweiligen Ländern mit den Gesetzgebern ins Gespräch zu kommen und gesagt, ist es nicht unser Auftrag, nicht nur über uns zu reden, sondern über die Familie, zu der wir gehören. Also insofern neuartige Europamagazine zu gestalten. Also es muss erstmal definiert werden, das ist die zukünftige Aufgabe eines Auslandssenders in einer vereinten Europa.
Dem Chefredakteur von Radio Prag, David Vaughan, gefallen die europäischen Pläne von Gerard Fousier. Auch er plädiert für eine allmähliche Ausweitung des Sendeauftrags.
Unser Auftrag ist heute wirklich nur über das Geschehen in der Tschechischen Republik zu senden. Und ich glaube auch, dass unsere Hörer das erwarten. Wir sind die Stimme Tschechiens. Und das heißt, dass sie uns hören, um zu wissen, was hier passiert. Aber kein Land darf nur so isoliert existieren oder wirken. Wir haben zum Beispiel auch schon mehrere Sendungen, die die Grenzen Tschechiens überschreiten. Zum Beispiel unsere Sendung mit dem slowakischen Rundfunk, unser tschechoslowakisches Magazin. Und ich wäre auch sehr froh, wenn wir so weiter arbeiten könnten, weil sonst werden unsere Sendungen sehr eng, sehr provinziell, würde ich sagen. Die Vorschläge von Herrn Fousier halte ich für sehr gut und das ist wirklich ein Weg in die Zukunft. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass wir aus Tschechien senden.
Der Kurzwelle als Medium wird mitunter das Aussterben vorausgesagt. Einige deutschsprachige Auslandsredaktionen, beispielsweise die von Radio Österreich International oder Radio Finnland, mussten bereits schließen. Wie sieht Gerard Fousier die Zukunft der Kurzwelle?
Es ist wirklich eine sehr interessante Frage, denn wir stellen fest, gerade in den westlichen Ländern Europas, dass immer mehr Sprachen, auch bei der Deutschen Welle vor einigen Jahren, unter anderem Tschechisch und Slowakisch, eingestellt worden sind, weil man gesagt hat, ach, Kurzwelle hört keiner mehr. In der Tat ist es vielleicht für Europa ein bisschen Luxus. Die Leute sind verwöhnt, die hören lieber auf UKW.
Vor dem Hintergrund dieses Trends setzt die Deutsche Welle jetzt ganz auf Digitalisierung, in der Hoffnung, dadurch künftig auch für Hörer in Deutschland und nicht nur wie bislang vornehmlich im Ausland attraktiv zu sein.
Wir hoffen, dass ab 2004, 2005 die technische Möglichkeit besteht, die Kurzwelle so zu digitalisieren, dass man auch diese Kurzwelle in einer quasi UKW-Qualität empfangen kann. Einige Länder sagen, nein, das hat keine Zukunft, denn da, was sollen wir die Kurzwelle digitalisieren? Da, wo wir auf Kurzwelle gehört werden, haben die Leute kein Geld. Und wo die Leute Geld haben, hören die keine Kurzwelle. Das ist die Diskussion im Moment. Ich glaube, dass die digitalisierte Kurzwelle auch unsere Rundfunklandschaft auch in Europa grundsätzlich verändern wird. Die Frage ist nur, wie schnell wird die Industrie in der Lage sein, kostengünstige oder billige Geräte auf den Markt zu geben, damit wir auch diese digitalisierte Kurzwelle hören können.
Soweit, meine Damen und Herren, diese Ausgabe des Medienspiegels. Zu Gast waren bei uns heute Gerhard Fousier, Leiter der Abteilung Europaprojekte bei der Deutschen Welle, und David Vaughan, Chefredakteur von Radio Prag. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Silja Schultheis.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.